Ja, das Thema lautet besondere Offenbarungen. Offenbarung, ja, man kennt das Wort Apokalypse. Apokalypse, das ist eigentlich Offenbarung, offenbar werden. Man könnte auch sagen, enthüllen. Und eigentlich ist ja die Bibel in sich, die ganze Bibel, eine Offenbarung. Es ist die Offenbarung Gottes an uns Menschen. In der Bibel finden wir alles, was wichtig ist für unser Leben. In der Bibel haben wir den Fahrplan dieser Welt bis in die Ewigkeit. In der Bibel hat uns Gott sein ganzes, gesamtes Heilsprogramm offenbart. Aber wie hat er das gemacht? Ja, alle, die wir die Bibel kennen, er hat das nicht auf einmal gemacht, ja, sondern Stück für Stück. Immer ein bisschen mehr. So wie es seinem Heilsplan entspricht. Und so kommen mit der Zeit immer mehr Dinge ans Licht, immer mehr Offenbarungen, die sich aneinander reihen. Ich sag mal, das ist vielleicht wie mit einem Bühnenvorhang, den man so ganz langsam aufzieht und man entdeckt immer mehr Dinge, die auf der Bühne stehen. Oder vielleicht, ja, ein wolkenverhangener Himmel, und die Wolken lösen sich langsam auf und die Sonne scheint immer strahlender hindurch, oder nachts das unendliche Sternenmeer wird sichtbar, wenn die Wolken verschwinden. Und so hat das Gott auch in der Bibel gemacht. Sagen wir mal so, Adam und seine Ehefrau Eva, die konnten noch nicht wissen, was Abraham nachher offenbart bekam. Abraham seinetwegen konnte noch nicht wissen, was Gott später dem Mose enthüllt hat. Und Mose konnte noch nicht wissen, was Gott dann den späteren Propheten offenbarte. Und wiederum diese Propheten des Alten Bundes, des Alten Testamentes, die konnten nicht wissen, was im Einzelnen dann noch die Apostel und die Propheten des Neuen Testamentes offenbart bekommen haben. Aber das ist es schon, liebe Geschwister. Wir heute haben das Vorrecht, das ganze Panorama der Offenbarungen Gottes zu sehen und zu wissen. Das ist so ein kostbares Buch, die Bibel. Ich sagte es ja schon zu Beginn, wir sehen Anfang und Ende aller Offenbarungen und wir wissen, wo es hingeht. Und ich möchte gerne aus der Fülle, möchte ich gerne etwas herausnehmen, ja, was uns die Offenbarung eben offenbart. Ich beginne mit der ersten prophetischen Offenbarung in der Bibel. Wer kann mir da helfen? Die erste prophetische Offenbarung in der Bibel. Bitte? Ja, richtig, da steht's. Ja, wunderbar, Markus. Ja? Die erste Offenbarung, die wir in der Bibel finden, ist eben diese. Und ich lese sie vor. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist also die erste prophetische Offenbarung, die wir in der Bibel finden. Und ich habe da mal nachgeschlagen, was William Donald dazu schreibt, das fand ich so kostbar, da habe ich mir diesen Satz abgeschrieben. Er schreibt: Beachten Sie die Freundlichkeit Gottes, dass er den Messias verheißt, ehe er in den folgenden Versen sein Urteil verkündigt. Ist das nicht schön? Das ist unser Gott, der immer auf Erlösung aus ist. Und er kommt nicht sofort mit dem Stock oder mit dem Gericht, sondern zuerst bietet er gleich die Erlösung an. Gut, die Folge war dann schon, dass Adam und Eva das Paradies verlassen musste. Das ist uns klar. Und übrigens, das ist ja auch interessant, der Erste, der das Evangelium hörte, der Erste, der das Evangelium hören musste, war der Teufel. Dem wurde es als Erstes verkündigt. Also ihm wurde praktisch zuerst verkündigt, dass da einmal ein Retter kommt, der ihm den Kopf zertreten würde. Ja, und seitdem weiß der Teufel natürlich da auch Bescheid und er ist vehement gegen diesen Messias, gegen diesen Christus, der einst ihm den Kopf zertritt. Und das zieht sich ja dann auch durch die ganze Bibel, denken wir jetzt vielleicht mal Israel in Ägypten, ja, die erstgeborenen Jungen sollten getötet werden. Warum? Weil ja aus diesem Volk der Messias kommen sollte. Und das zieht sich dann durch die Geschichte Israels hindurch. Und dann, als Jesus geboren wurde, in Bethlehem Herodes, der die Kinder umbringt. Also es geht immer gegen den Messias. Wenn heute Gemeinde angegriffen wird, verfolgt wird, richtet sich das immer gegen den Herrn Jesus Christus. Es wird ausdrücklich gesagt in dieser ersten Offenbarung, dass es der Same der Frau sein wird, der Schlange den Kopf zertritt. Also ich habe es schon mal gesagt, also das ist eben Inspiration der Bibel. Ja, wir hätten wahrscheinlich geschrieben oder schreiben müssen, ja, es ist der Same Adams, ja, der Same des Mannes, so funktioniert das ja biologisch. Aber hier sagt Gott etwas anderes. Er sagt, nein, nicht der Same des Mannes, sondern der Same der Frau. Warum? Das ist der erste Hinweis auf die Jungfrauengeburt. Der Messias wird ohne Zutun des Samens eines Mannes direkt von einer Frau geboren werden. Und dann finde ich noch so etwas köstlich, wie Gott das alles so wiederherstellt oder erneuert. Mir fehlen da irgendwie die Worte. Da kam durch eine Frau die Sünde in die Welt. Aber jetzt dreht Gott das so, dass durch eine Frau auch die Erlösung in die Welt kommt. Ist doch herrlich, nicht wahr? Oder durch einen Baum damals im Garten Eden kam die Sünde, der Tod in die Welt. Und durch einen Baum, das Kreuz von Golgatha, kam die Erlösung, die Vergebung durch Jesus Christus in diese Welt. Dieser Same übrigens, dieser Same der Frau auf Jesus Christus hin, soll laufen über glaubende Menschen. Von Anfang an war das so festgelegt. Es gab immer welche, die glaubten, es gab immer welche, die nicht glaubten. Ja? Da war der Adam, der hat dann auch der Verheißung Gottes geglaubt, darum hat er seiner Frau den Namen gegeben, Eva, Mutter der Lebenden. Ja, er glaubte der Verheißung. Und der Adam und die Eva, die kriegen dann Kain und Abel und der Kain schlägt den Abel tot und anstelle von Abel gibt Gott dann den Seth. Und der Seth, das ist dann die Linie, das geht dann weiter, das zieht sich dann, wir kommen nachher noch drauf zurück, Noah, Sem, Abraham, Isaak, Jakob, Israel, zum Schluss eben Jesus Christus. Und das Schöne ist, damals, als dieser Seth lebte und auch seinerseits Kinder bekam, diese Segenslinie der Glaubenden, des Samens auf Jesus hin, das begann. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das waren die Glaubenden, die der Verheißung Gottes Glauben schenkten. Und dann gibt es den anderen Samen, den Samen der Schlange, also geistlich gesehen. Und das ist der Same der Ungläubigen. Und das finden wir im 1. Mosebuch Kapitel 4, da haben wir die Linie Kains. Ja? Und alle, die aus der Linie Kains kamen, das waren alle in Anführungsstriche Ungläubige, Gewaltmenschen und so weiter und so fort, Städtebauer etc. etc. Und Kains Geschichte, Seths Geschichte läuft darauf hinaus, zu seiner Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und über Kain kann man schreiben, 1. Mose Kapitel 4, Vers 16, und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Das sind die zwei Linien. So wie Gott es gesagt hat, ja, über den Samen der Frau und der Schlange, wie er es offenbart hat. Und ja, das hat sich bis heute natürlich nicht verändert. Das ist Geschichte geblieben. Es zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Sie teilt sich ein in zwei Teile. Also ich bin überzeugt, ich weiß es nicht, vielleicht heute Morgen hier oder am Livestream oder sonst wo. Es gibt diese zwei Gruppen. Die einen befinden sich auf der Seth-Seite, die den Namen des Herrn anrufen, die Jesus Christus glauben. Die anderen befinden sich auf der Linie Kains, weg vom Angesicht des Herrn. Und immer weiter weg und immer weiter weg. Wir merken es in unseren Tagen, oder? Immer weiter weg. Wozu gehörst du? Wozu gehören Sie? Zu der einen oder zu der anderen? Zu denen, die den Namen des Herrn angerufen haben oder die vor seinem Angesicht beständig weglaufen und irre werden? Gut, ich meine, viel konnte Adam und Eva ja damals noch nicht wissen, oder? Die hatten eine ganz dünne Bibel. Gerade mal 3 Kapitel, ja? Und eine Verheißung. 1. Mose 3, Vers 15. Ja, was für ein Vorrecht haben wir heute? Unsere Bibel ist vollständig abgerundet. Aber die damals, ja, der wusste jetzt, Adam wusste jetzt, Eva wusste jetzt, da kommt also mal ein Erlöser, der die Schlange besiegen wird. Aber wer wird das sein? Wer wird das sein? Vielleicht Seth, dachte Eva. Vielleicht ist mein Sohn Seth ja schon der den Gott meint. Och, es ging doch tausende von Jahren. Wer wird das sein? Oder die wussten nicht, wie wird das geschehen? Die wussten nicht, wann wird das passieren? Und die wussten nicht, wo wird das schlussendlich geschehen? Das wussten die alles nicht. Die hatten nur diese eine Verheißung. Und dann mit der Zeit reihte sich Prophezeiung an Prophezeiung, es reihte sich Offenbarung an Offenbarung, wie ein Puzzlestück ans andere, und das Bild wurde immer vollständiger, es kamen die Propheten hinzu und immer mehr Offenbarungen, bis dass Jesus selber kam und dann, ja, sogar noch nach Jesus, nach seiner Himmelfahrt, nach Pfingsten, die Apostel im Neuen Testament bekamen auch wiederum Offenbarungen hinzu, über die Jesus noch gar nicht gesprochen hatte, bis ins letzte Buch der Bibel hinein. Heute wissen wir aufgrund alle Offenbarungen, die wir kennen, dass sich das Zermalmen des Kopfes der Schlange in 4 Phasen vollzieht. Das wusste Adam und Eva ja auch nicht. Aber wir dürfen das heute wissen. Und zwar, Die erste Phase ist, der Gesamtsieg wurde errungen und der Teufel wurde entwaffnet am Kreuz von Golgatha. Das ist der Schlüssel. Die zweite Phase wird sein, Offenbarung Kapitel 12, der Satan wird eines Tages aus dem Himmel geworfen auf diese Erde. Und dann kommt es zur großen Drangsal oder zur großen Trübsal. Die dritte Phase, Satan wird durch die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit und wegen der Aufrichtung des messianischen Reiches, wird Satan gebunden und von einem Engel gebunden und in den Abgrund gesteckt. Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 und 3. Und dann am Ende des Millenniums, des tausendjährigen Reiches, wie wir sagen, der messianischen Herrschaft, wird der Teufel ja noch einmal für eine kurze Zeit frei und er wird die Welt wieder verführen, die Nationen wieder verführen und dann wird er schlussendlich genommen und er wird in den Feuersee geworfen mit seinen Dämonen. Auch alle, ich sag einmal, alle Menschen aus der Linie Kains. Weg vom Angesicht des Herrn, das müssen wir uns mal bewusst machen. Weg vom Angesicht des Herrn. Die werden alle in den Feuersee kommen. Und dann ist dem Teufel mit dieser vierten Phase, ist ihm endgültig der Kopf zertreten. Ja, ich möchte weitermachen mit einer anderen Offenbarung. Das war also die erste, die in der Bibel vorkommt. Es gibt ja unendliche. Könnte man vielleicht mal ein schönes Bibelstudium machen, ja? Wäre auch ein Freizeitthema oder sowas. Eine andere Offenbarung ist die Offenbarungslinie auf Jesus hin nach 1. Mose Kapitel 5. Ach, das ist sowas von köstlich. Und da sagt man, ja, das kann doch nur Gott. Sowas kann doch nur Gott. Wir kommen jetzt drauf, ja? Da finden wir im 1. Mose Kapitel 5 bereits, im 5. Kapitel der Bibel, finden wir bereits die ganze Chronologie des Evangeliums vorgeschattet. Das ist Jahre her, da lernte ich einen amerikanischen Missionar kennen, also nein, ich glaube ein Schweizer Missionar, oder ein Deutscher, Entschuldigung, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, jedenfalls, ja, ist ja auch egal, hätten auch wir beide sein können, Markus. Ne? Ja. Ein Missionar, der in Amerika arbeitet unter den Indianern. Den lernte ich kennen. Ist ein Freund, Bekannter von meinem Bruder Thomas. Und der sagte mir damals mal, du Norbert, weißt du das? Das ist ganz interessant, da in 1. Mose Kapitel 5, die Auflistung der Namen, das ist eigentlich das Evangelium. Und er erreichte mir dann da irgendwie so einen Zettel, und so, da konnte ich das dann nachlesen. Und da war ich war überrascht, ich war fasziniert, aber ich war mir auch unsicher. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt musst du mal ein bisschen recherchieren. Und das habe ich dann gemacht, Computer und so weiter und so fort, Internet. Und da habe ich recherchiert und habe gedacht, ja, tatsächlich. Und dann hat man doch noch Angst, hoffentlich sind das keine Fake News oder irgendwie, wie kann man das prüfen und so. Und zum Schluss fand ich es dargelegt von Dr. Roger Libby. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann kann ich das ja auch sagen jetzt, ne? Heute Morgen. Ne? Und das ist wirklich faszinierend. In 1. Mose Kapitel 5, das ist die Linie Seth, ja, Adam, Seth und so weiter, die Linie, die Glaubenslinie, als man anfing, den Namen des Herrn anzurufen. Im 1. Mose Kapitel 5 werden 10 Namen aufgeführt. Das 10, das steht auch für weltweit. Ja, für weltweit. 10 Namen, 10 Glaubensnamen werden aufgeführt und ich lese das mal so nach der Bedeutung. Also es gibt keine 11 oder 12 oder weniger, es sind genau 10 Namen. Und da heißt es, Adam bedeutet, ne, Sie lesen, Mensch. Ja, darum sagt Pilatus zu dem letzten Adam, Jesus, der vor ihm stand, seht den Mensch. Das ist er, Jesus Christus, so wie Gott den Menschen will. Adam heißt Mensch. Set heißt Ersatz oder anstelle von. So wurde ja Set anstelle von Abel geboren. Und darum hat Eva ihm diesen Namen gegeben, Set, weil sie dachte, ja, der ist mir jetzt anstelle eben von Abel erstattet worden. Enosch bedeutet sündiger Mensch. Und Kenan bedeutet Schmied oder von einer anderen Wurzel, wie Roger Liebe das erklärt, Weinender oder der Weinende. Dann Mahalalel, Gott ist lobenswürdig. Jared bedeutet Abstieg oder eben herabsteigen. Das bedeutet Jared. Henoch, Geweihter. Ach, seine Geschichte ist ja auch so toll. Und der ist ja auch wirklich ein wunderschönes prophetisches Bild, auch für die Gemeinde Jesu. Er wurde ja selber entrückt. Er war ein Geweihter, ein Hingegebener, wie ja auch wir hingegeben sein sollten an Jesus Christus. Aber er war auch eingeweiht. Ja? Er war eingeweiht, ein großes Stück weit in die Pläne Gottes. Der hatte ja schon Offenbarungen. Also das wäre auch mal ein Thema, wie gesagt. Also er ist einer der ersten Menschen und der sieht schon den Herrn Jesus Christus wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit zum großen Tag des Herrn. Das verkündigt er ja, das verkündigt Judas über ihn, über Henoch im Judasbrief Vers 14. Also so hat Gott auch seine Gemeinde eingeweiht. Wir haben den ganzen Plan, wir haben alle Offenbarungen, die wir benötigen. Und wir sollten Gott hingegeben leben. Also das ist jetzt hier noch nebenbei gesagt, Methuselah. Methuselah war der älteste Mensch, ne, der Welt, der je gelebt hat. Wer weiß, wie alt er war? 969, nicht 96? 69, ja. 969, ich weiß selber nicht im Moment. 969 Jahre. Puh, wie mag der ausgesehen haben? Ja, und Methuselah bedeutet, ist er tot, so wird er senden. Oder auch Wurfgeschoss, aber je nach Wurzel eben, ist er tot, so wird er senden. Methuselah war ja der Sohn von Henoch. Und Henoch, ich hatte gesagt, war eingeweiht ein Stück weit in den Plänen Gottes. Und der Henoch hatte wahrscheinlich eine Offenbarung, die Sintflut kommt. Es kommt Gericht, also er wusste nichts über die Sintflut, aber er wusste darüber, dass Gericht über diese Erde kommt. Und da hat er sich übrigens in dem Jahr, als sein Methuselah geboren ist, hat er sich bekehrt, ja, der Henoch. Und dann gibt er seinem Sohn den Namen Methuselah. Ist er tot, so wird er senden. Und man weiß heute, Methuselah ist im Jahr der Flut gestorben. Das heißt, er ist wahrscheinlich kurz vorher gestorben und danach kam die Sintflut über diese Erde. Methuselah, ist er tot, so wird er senden. Lamech, es gibt ja zwei Lamech, einen aus der Linie Kains und einen eben hier aus der Linie Setz. Und dieser hier, das ist der positive. Lamech bedeutet aber gewalttätiger Mensch. Und Noah, das ist dann der letzte in dieser Reihe, der heißt Trost bzw. Ruhe. So, und wenn man jetzt diese Namen, ja, zusammenträgt, dann kommt das eben raus hier, wenn man das jetzt zusammenliest. Der Mensch Adam kam in die Stellung Set eines sterblichen Sünders Enosch. Er weint, Kenan, der lobenswerte Gott Mahalalel stieg herab, Jared, er lebte in geweihter Hingabe, Henoch, sein Tod sendet Methuselah, dem gewalttätigen Menschen Lamech, Trost und Ruhe. Der Mensch kam in die Stellung eines sterblichen Sünders, er weint, der lobenswerte Gott stieg herab in Jesus Christus, er lebte in geweihter Hingabe unseres Herrn, unser Herr, sein Tod sendet dem gewalttätigen Menschen Trost und Ruhe. Fantastisch. Offenbarung des Evangeliums im 5. Kapitel der Bibel. Ja, was meinen Sie? Das kann doch nur ein Gott inspiriert. Das ist doch nicht Zufall, oder? Das ist doch kein Menschenbuch. Das kann doch nur ein Gott inspiriert haben, der die ganze Geschichte geplant hat, von vornherein. Der sie durchführt und der sie ausführt. Weißt du denn nicht, dass du auch ein Gedanke Gottes bist? Weißt du denn nicht, dass du auch im Plan Gottes steckst und dass er das große Ziel mit dir hat? Geh nicht weg vom Angesicht des Herrn, sondern ruf seinen Namen an. Da bist du in seinem Plan, in dieser Linie. Auch, ja, jetzt, heute, zu Jesus Christus hin, zu seiner Wiederkunft hin. Jetzt kommen wir zu einem dritten Hauptpunkt, und zwar die erste Offenbarung über die Gemeinde. Die kam relativ spät. Matthäus Evangelium Kapitel 16, ja, Jesus war ja für die Juden gekommen und er hat sein messianisches Reich angeboten, aber die Ablehnung wurde immer stärker, immer kräftiger. Und dann sprach der Herr plötzlich in den ersten Kapiteln, sprach er ja noch gar nicht über sein Kreuz, über sein Sterben. Das kam erst relativ spät. Das war natürlich schon im Plan Gottes, aber es kam relativ spät, dass der Herr Jesus über seinen Tod spricht. Und dann kam ein Zeitpunkt im Matthäusevangelium Kapitel 16, da offenbart er dann zum ersten Mal seinen Plan mit einer Gemeinde, die er selber bauen würde. Und das Ganze begann eben so hier, Matthäus Kapitel 16, Vers 13, als aber Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, wer sagen die Menschen, dass ich der Menschensohn sei. Das ist interessant, also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, ja, sie folgen ihm, sie begleiten ihn, sie unterhalten sich. Und jetzt geht der Herr nach Caesarea Philippi und ausgerechnet dort, in Caesarea Philippi, stellt der Herr diese Frage. Und ausgerechnet dort in Caesarea Philippi, offenbart er den göttlichen Plan mit einer zukünftigen Gemeinde. Jetzt wollen wir mal Caesarea Philippi gucken, das ist ein schöner Ort. He? Oh. Also ich bin da immer sehr gerne, also ich glaube, auf jeder Israel-Reise wird Caesarea Philippi besucht. Wunderschöner Ort. Und da haben dann auch die Reiseleiter ziemlich viel zu sagen und auch Spannendes zu sagen. Und manches, was ich Ihnen jetzt hier heute Morgen weitergebe, das weiß ich einfach auch durch die Reiseleitung, die wir in Israel haben. Vielleicht mal zur Gründung Caesarea Philippi oder zur Lage. Caesarea Philippi liegt so 40 Kilometer nördlich vom See Genezareth. So an der Grenze Richtung Libanon und Syrien und am Fuß des Berges Hermon. Und das ist, oder es war damals auch durch die Einwanderung, Eroberung durch die Griechen, war das auch so ein Gemisch, das war auch heidnisches Gebiet. Ja, da haben sich viele aus den Nationen auch angesammelt durch die Eroberung eben der Griechen. Und dieses Caesarea Philippi, das ist nun nicht zu verwechseln mit einem anderen Caesarea. Es gibt ja noch ein Caesarea, das wissen Sie, das ist das Caesarea am Mittelmeer. Ja, aber das hier ist im Norden. Und das Caesarea am Mittelmeer, das ist das wo zum Beispiel der Apostel Paulus hin musste, wo er sich gefangen verantworten musste vor Felix, vor Festus und vor Agrippa und von wo er dann mit dem Schiff später nach Rom gebracht wurde zu seiner ersten Verhandlung und da war er eine Zeit lang im Gefängnis. Das ist auch das Caesarea, zu dem Petrus gerufen wurde. Petrus befand sich in Joppe, in Jaffa heute, und in Caesarea wohnte der Cornelius mit seiner ganzen Familie und seinen Soldaten und so. Er war ja Hauptmann und dann lässt er den Petrus rufen und der kommt nach Caesarea und verkündigt da das Evangelium. Und dann hat eben der Cornelius sich bekehrt mit seinem ganzen Haus und hat ein eigenes Pfingsten erlebt. Da kamen eben die Nationen offiziell hinzu zu der bereits bestehenden jüdischen Gemeinde. Ja, bis dahin gab es eigentlich nur eine jüdische Gemeinde und jetzt kamen offiziell die Nationen hinzu. Ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet. Und dieses Caesarea heißt eben Caesarea Philippi, das andere nur Caesarea. Und wie kam es zu dem Namen? Ja, das war ein Mann namens, ein König oder so, namens Philippus, das war ein Sohn von Herodes des Großen, der hieß eben Philippus. Ja, und das war ja damals so, das ist ja heute noch genauso, ja, in großen Firmen oder in Vereinen. Es gibt immer Leute, die schmeicheln gerne den Vorgesetzten. Ne? Wie sagt man, so Kriecher oder irgendwie sowas, ja? Oder besonders Ehre zuvorkommen, ne? Das tun die ja nicht ohne Hintergedanken, oder? Und es war mit dem Philippus auch so, auch mit dem Caesarea da am Mittelmeer oder auch mit Tiberias, ja, Tiberius, das war ja ein König, also ein Kaiser, ein römischer Kaiser. Und dann hat der Philippus hat gesagt, ja, das ist jetzt mein Gebiet, mein Regierungsgebiet und das ist sozusagen meine Hauptstadt und diese Hauptstadt zur Ehren des römischen Kaisers gebe ich dieser meine Hauptstadt den Namen Caesarea. Da wird er sich freuen da. Ne? Aber, damit ich nicht in Vergessenheit gerate, ja, ich will ja auch noch ein bisschen Ehre haben, nenne ich das auch noch Philippus, nach meinem Namen. Ja, damit die Leute das wissen. Ah, das war der Philippus. Ja? Und so entstand dann der Name Caesarea Philippi. Caesar Philippus. Und an diesem Ort wurden dann seinerzeit nach der Eroberung durch die Griechen, das war 332 vor Christus, wurden heidnische Götter verehrt. Einer der Hauptgötter war der Gott namens Pan. Pan. Sie sehen da noch die Höhlen, man sieht da auch Nischen. Und in diesen Nischen waren dann irgendwelche Figuren, das war richtig heidnisch, ja, Figuren hineingestellt oder eingemeißelt oder Götzenbilder oder dergleichen. Und wenn wir jetzt mal so zusammentragen, das, was wir jetzt versucht haben zu erklären, dann können wir über Caesarea Philippi schreiben, ja, da wurden einmal, das war ein Ort, da wurden Menschen und Götter verehrt. Caesar, Philippus und Götter wurden verehrt. Heidnische Götter, nämlich der Gott Pan unter anderem. Ein Ort, wo Menschen und Götter verehrt wurden. Aber auch ein Ort, jetzt mal so positiv gesehen, Sie sehen da diese, das sind ja die Quellen, ja, schönes Wasser, nicht herrlich, ja, die Quellen, die nachher dann später den Jordan bilden, ja, die verschiedenen Quellen da aus diesem Berg. Und dann sehen Sie aber auch diese Höhlen dort, ja, da gibt es noch ein paar mehr. Und die Leute haben damals gesagt, oh, diese Höhlen da im Fels, das ist der Eingang zur Hölle. Das sind diese Eingänge da, das sind die Pforten zur Hölle. Oh, kommen wir nachher drauf. Da geht's zur Hölle, also da hatten die Angst. Und da regierte der Gott Pan. Und Pan war ein Hirtengott. Ja, das war der Hirtengott. Und Pan, ja, war Pan. Panflöte. Hirtenflöte. Da kommt die her. Ja, jetzt haben sie keine Angst. Wenn sie Panflöte spielen, oh, ist ein Götzending, da muss ich wegtun. Nein. Spielen sie ruhig weiter. Das kommt alles von Gott, ja? Kommt alles von Gott. Aber es war eine Hirtenflöte ursprünglich, die sogenannte Panflöte, gegründet auf diesen Namen dieses Gottes, der da regierte. Ja, und dann gibt es noch etwas mit Pan. Panik. Panik kommt von dem Wort des Gottes oder dem Namen des Gottes Pan. Panik, Schrecken, Angst. Weil das war nämlich so, da waren die Hirten mit ihren vier Herden und den Panflöten, und immer wenn irgendwas kam, was weiß ich, ich sage jetzt mal einfach mal ein Gewitter oder ein Sturm, und der Pan offenbarte sich irgendwie, und dann gerieten die alle in Schrecken und Panik. Die Herden, die sprangen auseinander und liefen in allen Richtungen oder so, und die Hirten natürlich hinterher. Panik. Und dorthin, genau dahin, geht Jesus doch ganz bewusst mit seinen Jüngern. In dieser Umgebung. Und da stellt er ihnen die Frage, in diesem heidnischen Gebiet der Panik, der Pforten zur Hölle, da stellt er ihnen die Frage, hört mal, was sagen die Leute, wer ich bin? Cäsar, Philippus, Pan. Ja, und dann antworten die Jünger und sagen, die einen sagen Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder sonst einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Es ist ja so modern. Ist ja immer aktuell geblieben, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Wir leben doch in einer Welt, ist es nicht so, wo Menschen verherrlicht werden, oder? Fast manchmal angebetet. Sportler, Kinohelden. Politiker vielleicht. Wir leben in einer Welt, in der Angst, Schrecken und Panik herrscht. Zunehmend. Man hat Angst vor allen Eventualitäten. Und wir leben in einer Welt der vielen Meinungen. Was sagen die Menschen, der ich sei? Fragt Jesus. Es hat sich ja nicht verändert. Es gibt ja tausende von Meinungen über Jesus. Der Koran zum Beispiel, ich habe das abgeschrieben aus Sure 4, der Koran sagt, Allah hat keinen Sohn. Glauben ja auch an Jesus, dass er ein Prophet ist, aber die sagen, Allah hat keinen Sohn, Jesus sei nicht am Kreuz gestorben. Ich zitiere, sie haben ihn nicht getötet und nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen ein anderer ähnlich, so dass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. Ja, das ist Blasphemie. Da wird die Zentralbotschaft der Erlösung verleugnet, nicht nur verleugnet, sondern umgedreht, weggewischt, weg vom Angesicht des Herrn. Ja? Da will man so religiös sein, und da wird die Zentralbotschaft der Erlösung Jesu Christi. Ja, aber der Talmud, der ist nicht viel besser. Der ist nicht viel besser. In Talmud heißt es, da wird behauptet, durch Jesus kam eine okkulte Zauberei nach Israel. Und er entstamme der Hurerei Marias mit einem römischen Soldaten. Also das ist fast schlimmer als der Koran. Talmud. Da gibt es Anti-Jesus-Filme und Bücher und gibt so viele Meinungen von Philosophen und Andersdenkenden, ja, die über Jesus reden und dann mit intellektuellen Worten natürlich, ja, aber Jesus Christus und sein Erlösungswerk wird verleugnet. Doch wir haben guten Grund, den Aussagen Jesu mehr zu vertrauen. Also ich kann solchen Menschen, die da noch im Zweifel sind, nur mal raten, lesen Sie doch einfach mal unvoreingenommen die vier Evangelien. Einfach mal lesen. Da werden Sie mit einem Jesus konfrontiert, da fällt Ihnen die Kinnlade runter wahrscheinlich. Ja? Und das Gebiss raus. Und da gibt es ja dann noch die Augenzeugen. Ja? Die Apostel, die mit Jesus gelebt haben. Die sagen, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir gehört haben mit unseren Ohren, was wir getastet haben vom Wort des Lebens, Jesus Christus. Das verkündigen wir euch. Nicht irgendein Blabla. Also befasst dich mit Jesus und lies sein Wort. Und das Interessante aber auch hier ist jetzt wiederum, es kommt mir so vor, Jesus stellt zwar die Frage, hört mal, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagen die das, ja, die sagen, ja gut, die einen sagen Johannes der Täufer oder Jeremia oder einer der Propheten, Elia und so weiter. Und irgendwie geht Jesus darauf gar nicht ein. Er geht da wie drüber hinweg. Na ja gut, das ist die Meinung der Menschen über mich, was sie denken, alle möglichen Gedanken. Ja, das könnte heute auch. Was denken die Menschen über mich? Das haut den Herrn Jesus nicht vom Thron. Ach, die Bösen. Das haut ihn nicht vom Thron. Aber ihm ist etwas anderes wichtig. Und das Ziel will er erreichen. Was sagt ihr, wer ich bin? Nicht, was sagen die anderen. Interessiert mich gar nicht so. Er spricht zu ihnen, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Also, es geht nicht darum, was deine Mitmenschen über Jesus sagen oder äußern, ob es dein Lehrer ist, deine Kollegen, deine Vereinskameraden. Sollen sie ihre Gedanken haben oder was uns durch die Medien mitgeteilt wird, sollen sie ihre Gedanken haben? Jesus fragt dich, was denkst du über mich? Heute Morgen stellt er dir die Frage. Gib ihm Antwort. Heute Morgen stellt er dir die Frage, auch am Livestream. Er stellt dir jetzt die Frage, ob du ein junger Mensch bist, ein älterer Mensch. Was denkst du? Er fordert heraus, merken Sie? Er fordert die Entscheidung heraus. Merken wir, ja? Was denkst du, wer ich bin? Und das hat Konsequenzen. Kommt ja wie, wer kann es auch anders sagen als Petrus, ja? Der Schnelle. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Kannst du das heute Morgen sagen? Von ganzem Herzen? Mach das doch, wenn du nach Hause gehst heute oder wenn der Gottesdienst vorbei ist. Geh mal in dein Zimmer, knie dich mal hin und sag das mal im Angesichte Jesu Christi. Sag, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da kommt die Reaktion, da kommt die Folge, da kommt sofort die Frucht. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du. Wo werde ich glückselig? In diesem Bekenntnis. Simon, bar Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und jetzt kommt's, ja? Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Und die Pforten des Hades, die Pforten der Hölle, werden sie nicht überwältigen. Ja, was meint jetzt Jesus? Du bist Petrus. Der Papst würde sich freuen, ne? Siehst du? Petrus ist der Fels. Das meint ja Jesus gar nicht. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, was meint er denn jetzt mit dem Felsen? Dein Bekenntnis, Petrus, das ist der Fels. Dein Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das Bekenntnis ist der Fels. Und auf dieses Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Und auf dieses Bekenntnis hin wird die Gemeinde nicht untergehen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden können. Ist doch eigenartig, genau in dieser Umgebung, Caesarea Philippi, offenbart der Herr Jesus zum ersten Mal seine Gemeinde. In dieser heidnischen, götzendienerischen, menschendienerischen Umgebung, Panikumgebung, Angst, Schrecken, da offenbart er seine Gemeinde. Es ist wie ein Leuchtturm in der Brandung. Ja, und dann zum Schluss kommend, zeigt uns das natürlich etwas Wunderbares. Wenn Gemeinde an Jesus Christus glaubt, wenn du, sie, ihr, Familien oder Individuelle an Jesus Christus glaubt, wenn ihr dieses Bekenntnis habt, vielleicht geht es dir gerade dreckig. Vielleicht bist du gerade in Panik, frustriert, am Ende. Vielleicht jagt dich Angst. Vielleicht aber auch Schuld, Sünde. Du hast Angst vor allem Möglichen. Auf dieses Bekenntnis: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer das glaubt, muss keine Menschenfurcht mehr haben. Caesarea Philippi. Der ist nicht abhängig von Menschenmeinungen. Christen sind ja die freisten Menschen, die es gibt. Die Welt will uns das immer andersrum verklickern, ja? Das stimmt ja gar nicht. Die sind ja gebunden. Denen geht es ja schlecht. Die haben ja vor allem Angst. Und laufen hin und her. Wie die Hirten da mit den Panflöten. Das ist ja die Welt. Christen müssen Menschenmeinungen nicht fürchten. Die Bibel, das ist das Fundament. Wer dieses Bekenntnis hat, der muss auch keine Götter fürchten, keine anderen Götter. Ich habe das heute Morgen habe ich das für mich gelesen, ich fand das so schön. Da heißt es, da schreibt ja der Apostel Paulus in dem 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 5, schreibt er unter anderem, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt in dieser Welt. Ja, tatsächlich, das sind ja Götter, oder? Fußballgötter, politische Götter, Filmstars, Götter und Götter, 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 ja? Und viele Herren. Und dann schreibt er so, ist doch für uns ein Gott. Damit ist das alles weggewischt. Ja, mag es doch viele Götter geben, viele Herren geben. Müsst ihr keine Angst haben, für euch gibt es einen Gott und der zählt. Und wenn Sie das Bild vielleicht noch im Kopf haben, wer dieses Bekenntnis hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da fließen Ströme lebendigen Wassers. Sie haben ja diese Quellen gesehen, nicht? Die nachher mit den Jordan bilden. Ja, da ist frisches Wasser, Wasser des Lebens. Und wer dieses Bekenntnis hat, der muss sich nicht ängstigen. Der muss nicht in Panik geraten. Der weiß ganz genau, der Plan steht ja. Von Anfang an. Ja, denken Sie nochmal an 1. Mose Kapitel 5. Der Plan des Evangeliums steht ja, bis dass Jesus Christus wiederkommt. Alles, was passiert zurzeit, alles, was passiert. Ich habe dieser Tage in den Psalmen gelesen, da stand in einem Psalm, alle Dinge müssen dir dienen. Alle Dinge müssen dir dienen. Keine Panik. Und das Schönste, wer dieses Bekenntnis hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der ist den Pforten der Hölle entrissen. dass Jesus das genau da sagt, wo man dachte, hier ist der Eingang, hier sind die Pforten der Hölle. Und genau darauf gemünzt, sagte er, du Petrus, auf das Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, baue ich meine Gemeinde. Und meine Gemeinde wird nie in die Verdammnis kommen, nie in die Hölle. Die müssen auch nicht in Panik geraten. Und wenn sie mal in Panik geraten, dürfen sie wissen, ich bin immer noch da. Ich bin der gute Hirte. Ja? Ist doch so schön, ich schließe mit Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für wen ist keine Verdammnis, keine Hölle, keine Pforten der Hölle? Müssen wir gut lesen. Für die, die in Christus Jesus sind. Ja, was ist mit den anderen? Ja, wir haben gelesen, wo der Satan endet, ne? Im Feuersee. Im Feuersee. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also, ich möchte nochmal sagen, das offenbart der Herr ausgerechnet und mit Absicht inmitten einer okkulten, menschendienerischen, furchteinflößenden Umgebung. Geh mit diesem Bekenntnis in die neue Woche. Das wünsche ich dir. Du wirst glückselig sein. Amen. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Ja, liebevoller Vater, das dürfen auch wir bekennen. Deinem Sohn gegenüber. Wir glauben, Herr Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast für uns überwunden. Wir müssen nicht in Angst und Schrecken jagen, sondern wir dürfen an dich glauben. Wir dürfen dir vertrauen, dir unser Leben hingeben, weihen. Ach Herr, wir dürfen aber auch beten für diese Welt, die immer deutlicher in Panik gerät und so gescheucht ist. Komm doch bald, Herr. Komm doch bald zurück und bring deine Regierung, deine Gerechtigkeit und damit verbunden auch deinen Frieden. Wir danken dir, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du uns immer wieder auch aufbauen und ermuntern willst. Amen.